Bitte, ja, Uli. Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Keine Ahnung.
Hi Jungs, Uli, du hast ja überhaupt keine Ahnung. Also ich sag jetzt mal, bei Lennart Karl habe ich mich vielleicht ein bisschen vertan, dass der so gut ist und so performt und immer besser wird. Ich habe es mir nicht so vorgestellt. Die Bayern sowieso, da brauchen wir schon fast gar nicht mehr drüber reden. Tja, Lennart Karl und natürlich Olise, der Wahnsinn, ja, die zwei. Ich kann euch nur sagen, vor allem Lennart Karl, das war natürlich etwas... Ja, ein absolutes Highlight. Ist der wirklich so gut?
Uli, ich weiß, was du hier im Schilde führst. Du willst direkt zu Anfang versuchen, den Fokus weg von mir zu legen, weil es ist dir unangenehm. Es ist dir unangenehm und ich kann das verstehen. Timo hat noch gar nichts gesagt hier in der Aufzeichnung. Das ist auch schon ein Zeichen, dass er ein ungutes Gefühl hat vor dieser Aufzeichnung. Denn ich muss direkt sprengen. Tut mir leid. Wir kommen gleich zu Karl, zu Olise, zu Bayern, zu was ihr wollt. Aber erstmal müssen wir die Glaskugel jetzt vorziehen. Ich glaube, in der Geschichte dieses Podcasts hat noch nie jemand eine so präzise Prophezeiung getroffen, wie ich das letzte Woche geschafft habe, mit Anton Kade. Er ist der Mann, er macht das einzige, das entscheidende Tor des Tages. Ich weiß selber nicht, woher ich diese Eingebung hatte, aber ich sag euch, zieht euch schon mal warm an, gegen Ende der Folge, ich habe mir wieder einen parat gelegt. Das wird wunderbar. Und jetzt gerne von jedem nochmal so einen Halbsatz zu meiner Person.
Ja, natürlich, Max, du bist der Größte, Schönste, Beste. Du hast die meiste Ahnung vom Fußball. Du kennst jeden Jugendspieler in seiner ganzen Breite, in seiner Schaffenskraft. Und ja, einfach sehr, sehr, sehr geil. Aber du weißt, auch ein blindes Huhn findet abend einmal ein Korn oder trinkt ab und zu ein Korn. Also so ist es einfach. Nein, also wirklich großartige Tat. Ich muss nun sagen, den Kade, den hatte ich nicht im Kader. Ich weiß echt, den musstest du doch haben, oder? Was ist mit dir? Bitte rette mich, du König der Statistik.
Ich bin sprachlos, ehrlich gesagt. 11. Bundesligaspiel, erstes Tor, das so zu antizipieren, fand ich auch beeindruckend. Vor allem, ich hatte echt Hoffnung, weil er eine richtig gute Chance vorher vergeben hat und ich dachte schon, da können wir Max schön aufziehen. Ja, jetzt sitzen wir hier. Ich sag einfach nicht viel. Ich lasse dir deinen Moment.
Das reicht
Max.
Auch schon. So kann die Woche losgehen. Das
ja, ist schon gut. Schon und dann lobe ich mich eben selber. Angelo Stiller war nicht so schlecht, aber er war natürlich nicht der prägende Mann. Okay. Meine Glaskugel, wie immer, ja, das trübe Glas, also eher so ein Butzenglas aus der Kirche. Alles klar. Gut.
Lennart Karl.
Den hat sich keiner getraut zu nehmen. Ja, erzähl mir.
Ich muss nochmal nachfragen, Uli, bei dir. Du warst jetzt eher der auf die Bremse getreten hat bei ihm? Oder wie war dein Bild von ihm bislang?
Na, ich fand ihn schon sehr, sehr geil, aber ich habe nicht gedacht, dass der jetzt noch besser wird, der stabilisiert, Startelf spielt. Ich habe gedacht, er kommt jetzt immer rein, macht ein paar gute Dinge, aber der ist 17, der braucht noch. Der braucht gar nicht. Also, das ist ja der Wahnsinn. Und ich muss nur sagen, Lothar gestern bei Sky 90, hat er gesagt, wir in Deutschland, wir sagen immer, die brauchen noch Zeit für die Nationalmannschaft. Nein, rein damit und los damit. Wenn er denn so weiterspielt bis zum Frühjahr, dann muss man dann mal schauen. Das ist auch eine Option für ja eine Viertelstunde oder vielleicht dann von Anfang an. Also da mag ich schon gar nichts mehr prognostizieren.
Ich hatte auch das Gefühl, vielleicht wäre es für ihn, für den WM-Zug besser gewesen, wenn er so Richtung Spieltag 20, 23, 25 in diese Phase gekommen wäre, in der er jetzt ist. Aber ich gebe dir auch völlig recht, der Typ ist Wahnsinn. Man hat immer so, also zumindest geht es mir so, ich habe so bei so jungen Spielern, die man, also die so jung sind, dass man gerne noch so den Arm um sie legen würde und denkt, okay, ich drück dir wirklich die Daumen und so sitze ich dann auch wirklich immer entweder im Stadion oder vorm Fernseher und denke mir, oh, ich gönne ihm jeden geilen Ballkontakt, den er hat und hoffe einfach, dass er einigermaßen immer anknüpfen kann an die Leistung, die er dann zuvor gezeigt hat, weil häufig siehst du ja dann doch, dass das Spieler dann auch, und das ist ja überhaupt kein Vorwurf oder überhaupt nichts Schlimmes, so dann an Spiel 3, 4, 5, das sie dann machen, so ein bisschen abtauchen, so wieder so ein bisschen zu normallos werden. Aber bei ihm hat man wirklich das Gefühl, der wird stabiler, je mehr er Einsatzzeiten bekommt. Und das finde ich das Beachtliche bei ihm. ich würde mich, anders als jetzt zum Beispiel bei Elmala, wo ich glaube, der wird nicht auf den WM-Zug aufspringen, bin ich bei Karl, auch wenn es tierisch früh ist und haben wir ja eh schon drüber gesprochen in den letzten Folgen, viel zu früh, um darüber zu sprechen, habe ich irgendwie ein gutes Gefühl und auch aus Sicht von Julian Nagelsmann würde ich es absolut nachvollziehen können, auch wenn er jetzt vielleicht noch 4, 5, 6, 7 unauffällige Spiele bis zum Sommer oder bis zum Frühjahr hat, wenn der sich recht früh auf ihn festlegt und sagt, ey, und wenn er nicht von Anfang an spielt, den können wir in der 70., 75. oder auch mal in der 60. reinbringen. Und der hat was, was sonst keiner, Ausnahme Musiala, reinbringen könnte von seinem
Skillset. Eine Minute 57 Statement zu Karl. Sehr gut gemacht, mein lieber Max. Sehr gut, mein lieber Max. Ja.
Und ich habe zwei
nicht mein Glaskugelmann. Spoiler.
Ja, der Glaskugelmann hat gesprochen. Ich habe zwei Punkte zu der Aussage des Glaskugelmanns. Ich fand's auch jetzt einen nächsten Schritt für Lennart Karl gegen Freiburg. Wir haben viel darüber gesprochen. Er ist aktuell der Veredler, der in guten Momenten dann nochmal reinkommt und seine coolen Momente sammelt. Gegen Freiburg war er derjenige, als die Bayern zurückliegen, der antreibt, der den Ball haben will, der die einzigen Abschlüsse hat zu Beginn. Das fand ich echt beeindruckend, weil man gemerkt hat, dass er ein Spieler ist und ein Junge ist, der wirklich gar nicht nachdenkt, im positivsten Sinne. Also dem scheint das alles so ein bisschen fast schon egal zu sein. Der sagt einfach, ich will kicken. Finde ich super. Max, dazu?
Ich wollte nur sagen, Uli, du bist ja jemand, der dann auch gerne zwischen den Zeilen liest, wenn die Jungs dann danach ihre Interviews geben. Was liest du da raus? Ist dir schon mal ein 17-Jähriger untergekommen, der ohne arrogant zu wirken so ein gutes Selbstvertrauen, so eine breite Brust hat?
Also ich habe sofort irgendwie beim Interview Vatergefühle bekommen oder eher Großvatergefühle bei Lennart Karl. Da muss man sagen, denn das war etwas für unsere Interview-Rubrik.
Chapeau.
Also dieser Vergleich mit Messi, als er gefragt wurde und er sagte, ja, da kann man mich schon vergleichen, aber hat auch schon hinzugefügt, da bin ich noch lange nicht so weit. Das war irgendwie in einer grandiosen jugendlichen Leichtigkeit dahingesagt. Und ich fand es auch schön, dass es man ihm noch nicht um die Ohren gehauen hat. Es gibt ja immer ein paar Kollegen, die suchen so dann das Härchen in der Suppe und sagen, ja, der wird noch nicht abheben oder so. Wirkt er noch nicht? Natürlich braucht er da manchmal ein Gefühl, so eine gewisse Bremse. Aber vielleicht sollte man ihn einfach auch lassen. Da merkst du schon, das kommt, das sprudelt raus. Ist gar nicht so. Und ich fand, vor allem, als dann Patrick Wasserts hier nachgefragt hat, ja, wer ist denn Ihr Vorbild? Und er sagte Messi, dann war alles irgendwie klar, dass der dem nacheifert und dass er natürlich ein paar Moves drauf hat. Gab es dann gleich einen Vergleich, wie war eigentlich Messi mit 17? Ja, also hochinteressant, aber ich will ihn davor irgendwie, gefühlt will ich ihn davor schützen. Nein, vergleich dich nie wieder mit Messi, sag lieber, bin ich noch lange nicht da, aber vielleicht muss auch so sein.
Es gibt ja eigentlich zwei Optionen, wie du dann reagierst normalerweise als Fußballspieler, der nach irgendjemandem gefragt wird, wo man weiß, okay, da bist du noch lange nicht. Also entweder die wiegeln das komplett ab und sagen, nee, das kommt mir jetzt, also nein, auf gar keinen Fall. Oder du sagst, ja, mal gucken und natürlich ist er mein Vorbild und schau mal, was so geht. Und ich finde, er hat so einen schönen Mittelweg gewählt und es wirkte bei ihm auch nicht so, als hätte er sich die Antwort auf diese Frage schon 15, 20 Mal hingelegt, sondern war so ein bisschen überrascht, ein bisschen kalt erwischt und hat sich gedacht, okay, nach so einem guten Auftritt und war ja nicht er, der das ins Spiel gebracht hat, ne? Wenn er darauf angesprochen wird, dann finde ich, kann er schon ein bisschen was dazu sagen und es spricht ja auch absolut für ihn, dass er Ziele hat, dass er Träume hat und gibt, glaube ich, schlechtere in der Fußballwelt, an denen man sich orientieren kann als Lionel Messi.
Du kannst dich selber nicht ganz schlecht finden, wenn du auf dem Niveau mit 17 Jahren spielst. Also, dass der so eine gewisse natürliche Arroganz in Anführungsstrichen in sich trägt.
Ich finde, das ist genau das falsche Wort bei ihm. Ich finde, das hat er
genau deswegen,
gar nicht.
Deswegen sind die Anführungsstriche ganz dick und trotzdem wird es genug Leute geben, die mit ihm die Jugend verbracht haben. Er nennt Selbstbewusstsein und das sehr ausgeprägt, weil sonst stellst du dich da nicht hin und spielst es einfach so. Aber gar nicht negativ gemeint, sondern dass der selber schon weiß, ich bin schon ein ganz geiler Kicker, ist klar, muss er auch haben. Deswegen fand ich das Interview auch super.
Aber war es nicht Toni Kroos, der bevor es in Liverpool richtig losging für Florian Wirtz, gesagt hat, oder ich glaube so einen offenen Brief irgendwie an ihn geschrieben hat, und in diesen Zeilen stand sinngemäß, um einer der Besten der Welt zu sein oder um der Spieler zu sein, der dann auf hohem Niveau eins entscheidet, da brauchst du so eine natürliche Arroganz. Da musst du der sein, der sagt, wenn ihr mir den Ball gebt, da wird schon was Gutes passieren.
Und er hat ja einen Berater mit Michael Ballack, der all das auch verinnerlicht. Also der Mischer ist ja jemand, der einen auch einbremsen kann. Also der bin sicher, der spricht schon mit Lennart Karl. Und auf der anderen Seite hat er natürlich auch immer sein Leben lang diese Selbstbewusstsein bis Arroganz gehabt, weil er wusste, dass er ein großer Kicker wird. Der könnte auch schon da einen guten Einfluss auf Lennart Karl machen. Ich habe schon das Gefühl. Auf jeden Fall Gewinner des Spiels, Lennart Karl. Können wir uns schon mal auf jeden Fall mal einigen. Und dann war noch der andere da, dieser Franzose, der im Gehen, einen Zweikampf im Gehen führt und dabei den anderen so mehr lässig mit der Hand weghält, und der arme Verteidiger kam überhaupt nicht ran an ihn. Also für mich auch eine Szene des Spiels.
Michael Olise, ich dachte ja tatsächlich, jetzt kriegen wir mal einen Spielverlauf präsentiert, der uns ein spannendes Bundesligaspiel der Bayern irgendwie garantiert. Aber so richtig lang hat es nicht angehalten. Zweimal nach einer Standardsituation völlig gepennt, die Bayern. Da dachte ich, okay, vielleicht haben sie jetzt mal so einen Tag erwischt, wo gar nichts funktioniert, und kommen dann tatsächlich gegen Freiburg unter die Räder. Aber ich glaube, es ist jetzt eine sehr steile These. Aber die Bayern, die können sich auch erlauben, einfach mal eine Halbzeit zu pennen in der Bundesliga und sagen dann, nicht, dass sie bewusst so reingegangen sind in dieses Spiel, aber so ein 0-2, das macht, glaube ich, gar nichts mit denen. Egal, wer in der Bundesliga der Gegner ist.
Sie sind einfach zu gut für diese Liga. So ehrlich müssen wir sein. Das ist leider aktuell die Realität. Auch da, Uli, meine geliebten Zahlen mal wieder. Die Bayern zum 43. Mal in Folge jetzt Tabellenführer. Also wir kennen es gar nicht mehr anders. Die Bayern stehen immer ganz oben. Das gab es übrigens zuletzt vor 52 Jahren. Den Rekord haben sie jetzt eingestellt. Trainer damals Udo Lattek. Und jetzt erzählt uns Uni was zu Udo Lattek, würde ich sagen.
Udo Lattek. Das ist eine Spielbesprechung im Dringwar. Ihr könnt im Bus so lange Karten spielen, wie ihr wollt, aber wenn einer am Feld pennt, reiße ich euch den Arsch auf. Das war die Ansage vor Spielen. Mehr war da nicht.
Hat ganz gut geklappt. Macht Company aber, glaube ich, anders. Ich weiß auch gar nicht, ob die noch Karten spielen oder alle am iPad hängen.
Ja, wahrscheinlich spielt gesellschaftliche Dinge sind ja ein bisschen in den Hintergrund getreten. Da muss man ja die neuesten Chats wahrscheinlich abfertigen. Keine Ahnung, ob noch Karten gespielt werden. Müssen wir mal nachfragen im Übrigen. Aber ich glaube, seit Thomas Müller weg ist, nicht.
Ich habe letztens ein Instagram-Video gesehen. Da wurde Lukas Räder, ehemaliger dritter Torwart, glaube ich, von den Bayern interviewt. Der hat genau über die Kartenzock-Exzesse im Mannschaftsbus gesprochen und hat gesagt, da konntest du auf dem Weg von der Säbener Straße zum Flughafen schnell mal 1.000 Euro verlieren.
Ja, die haben 20 Euro Solo und 5 Euro Spiel, glaube ich, gespielt. Wer sich mit dem Schafkopf auskennt, das ist ja.
Ich kenne mich da gar nicht aus, aber Uli, du scheinst sehr tief drin zu sein.
In Bayern lernst du Schafkopfen als Kind schon in der Schule. Da haben wir immer in der Mittagspause Schafkopf gespielt. Damals noch nicht
so
um Geld.
So tief ist das Schafkopf-Gen dann in der Mannschaft, wenn es wirklich nach gebürtigen Münchnern geht, dann nicht mehr verankert, ne? Da hast du schon recht mit Thomas Müller.
So ist es. Ja, Pavlovic wird schon auch noch spielen können, denke ich mir mal. Ja, der ist sicher auch so sozialisiert worden. Aber das Kartenspiel schieben wir auf die lange Bank und sagen, okay, Bayern, Wahnsinn, das Maß aller Dinge. Und auch da übrigens hochinteressant, Vincent Kompany, der sich auch bei den Fragen zu Karl nicht aufs Glatteis hat führen lassen. Und jetzt geht's für die Bayern, ja, gegen Arsenal.
Da musste ich direkt dran denken, als Max von den Standard-Gegentoren gesprochen hat, weil da kommen die Standardkönige Europas auf die Bayern zu am Mittwoch in der Champions League. Haben in der Premier League jetzt am Sonntag ziemlich deutlich das North London Derby gewonnen mit 4-1. Das war ein beeindruckender Auftritt. Da ausnahmsweise mal ohne Standardtor. Ansonsten 8 Tore nach Ecken in der Premier League. Das ist wirklich unglaublich. Da kommt auch auf Manuel Neuer einiges zu, der jetzt zuletzt ein, zwei Mal so ein bisschen für seine Verhältnisse, Achtung, also keine Kritik, aber so ein bisschen unsicherer aussah. Und da kann man jetzt schon mal sich das einprägen als Bayern-Fan, wenn Declan Rice die Bälle zum Tor zieht, hinten auf den zweiten Pfosten, das ist so scharf, das ist so gefährlich, da bin ich sowas von gespannt, wie es die Bayern machen.
Und ja, Freistöße also, auch ein Thema bei ihm, ne?
Ja, okay, ich erinnere mich da an irgendwelche zwei Freistoßdinger, ist zwar in der letzten Saison gewesen, ja, aber ich sage euch eins, Arsenal hat spätestens nach dem Spiel gegen Paris auch die Hosen voll, gegen Bayern zu spielen. Also so ist es ja noch nicht, no, dass die da mit Hurra nach vorne lassen. Warum denn nicht?
Also ich habe schon zu Timo gesagt.
Wenn sie die Hosen
glaube,
nicht voll haben, dann verlieren sie.
Ich glaube, die beide Mannschaften sagen oder nehmen für sich in Anspruch zu sagen, wenn gegen die Mannschaft, dann jetzt.
Und ich habe ja, beide Mannschaften sind die formstärksten Teams Europas, das muss man ja einfach mal sagen.
Eben,
ich glaube auch
eben.
Nicht, dass Arsenal die Hosen voll hat. Also die haben aktuell Verletzungsprobleme, das kann man schon mal auch so ein bisschen vorwegschicken. Da fehlen echt wichtige Jungs, nicht nur Kai Havertz, vor allem auch hinten in der Innenverteidigung mit Gabriel Magalhaes, so der wichtigste Spieler. Das könnte für die Bayern sprechen. Aber also Arsenal hat keinen Grund, die Hosen voll zu haben. Die gewinnen eins nach dem anderen. Die kassieren kaum Gegentore. 5, 6 in der Liga kassieren, aber meistens nicht mal Schüsse aufs Tor. Also da sich als Bayern durchzusetzen, ist die maximale Aufgabe. Die Bayern können das und trotzdem glaube ich absolut, also die beiden größten, besten, formstärksten Teams im direkten Duell.
Und in der Champions League war es ja irgendwie in den letzten Jahren immer so der Running Gag, wenn Arsenal gegen Bayern spielt, da weiß man schon, wie es ausgeht. Das gibt so 3, 4, 5 Dinger. Zumindest gefühlt. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, so die ewige Bilanz. Da steht Bayern bei 8 Siegen, aber Arsenal bei 5. 3 Unentschieden gab es auch noch on top. Also so deutlich, wie es mir jetzt vorkam oder wie ich es in Erinnerung hatte, ist es dann auch nicht.
Aber du hast schon recht, Max. Es war immer so, dass wenn Arsenal zugelost wurde in der Champions League, sind die Bayern ganz locker da nach London geflogen, weil sie dort immer gewonnen haben. Dann ist das noch ein Stadion, das eher, sage ich jetzt, keine Anfield Road ist, sondern da ist eher das Opernpublikum zu Hause oder das amerikanische Eishockeypublikum, nur dass die Orgel fehlt, die da noch reinspielt, wann sie denn
meinst,
die Mannschaft
Bayern
anfeuern
sich
sollen. Sehr gut. Der war sehr recht. Gut. 1A, ja.
Die letzten 5 Spiele waren 3-5-1 für die Bayern dabei. Also sagen wir mal so, der Trend der letzten Jahre, auch wenn es dann die, auch 16, 17 sind auch noch 3 der letzten 4, 5 Spiele her. Also ist schon ein bisschen was her. Aber so die letzten Duelle waren, glaube ich, auch unter anderen Gesichtspunkten zu betrachten. Deswegen bin ich sehr gespannt, was das da gibt am Mittwoch.
Ja, der Sieger kann, glaube ich, sagen, er ist der Hinrundenmeister Europas. Davon hat man halt dann leider nichts am Ende. Deswegen wäre schön, wenn es jetzt schon Ende der Saison wäre, dann wäre das große, große Spiel. So ist es einfach ein richtig cooles Kräftemessen, auch für die Bayern. Und wenn sie es schaffen, auch diese unglaublich gute Defensive durchzuspielen, gut, dann gibt es wirklich gar keine Argumente mehr für jeden, der den Bayern noch irgendwie einreden will. Ja, aber bei PSG hat der gefehlt und ja, aber hier und da war noch irgendwas. Dann sind sie einfach mit großem Abstand die Besten.
Da können wir ja gleich zu Dortmund gehen, oder? Auch Champions League. Wo spielen die?
Gegen Villarreal.
Zu Hause. Gegen das gelbe U-Boot.
Ja, genau. Das ist ein wunderbares Stadion dort. Du weißt das. Natürlich. Wie heißt es? Du hast es doch schon wieder gewusst, mein Lieber.
La Ceramica.
Genau, weil da die Keramikindustrie zu Hause ist. Da war ich schon. Da hat übrigens Julian Nagelsmann damals verloren gegen Unai Emery. Also das ist war ein schwieriger Auftritt, war einfach eine schwierige Aktion. Aber da müssen die Dortmunder jetzt mal einfach wieder mal einen raushauen, denn die sind echt, ja, im Moment kommen, du mach Dortmund Dinge. Und das hatte ich schon längere Zeit gedacht, dass das eigentlich nicht mehr gibt. Was ist los?
Und sind sie jetzt am Boden oder nicht? Also glauben wir Maxi Bayer oder glauben wir Niko Kovac?
Ja, also, schön, dass du sagst, mir ist schon wieder der Hut hochgegangen.
Ich hab's mir gedacht.
Nico
Was
Kovac,
meinst du, warum ich es anspreche?
Hey, der Niko Kovac, ich wäre wahnsinnig bei dem Typen, ja, ehrlich. Da sagt Maxi Bayer auf die Frage, wie ist denn die Stimmung bei euch? Da sagt er ziemlich gedrückt und wir haben eine ziemlich schlechte Stimmung im Moment. Ja, sollst du nach einer Niederlage jubeln oder was ist los? Und
es war unentschieden. Es war eine gefühlte Niederlage.
Es war eine gefühlte Niederlage. Ja, okay, es war ein Gefühl. Verstehe ich ja auch alles. Aber was ich nicht kapiere, dann haut Niko Kovac, ich sag jetzt mal, der hat die Aussage irgendwie komplett falsch verstanden, wurde von Journalisten gefragt, Maxi Bayer findet die Stimmung bei Borussia schlecht. Und das hat ja schon mal grundsätzlich so nicht gestimmt. Der wurde gefragt, jetzt nach dem Spiel, wie es ist. Und dann stellt er den in den Senkel, hat wohl zu hohe Laktatwerte und was weiß ich. Du verarschst den Spieler damit. Das ist respektlos dem Spieler gegenüber. Und das ist etwas, das fällt Niko Kovac auf die Füße, weil Maxi Bayer ist ein junger Spieler. Der muss sich das gefallen lassen, muss vielleicht daraus lernen. Aber zu sagen, dass wenn du in den letzten Minuten wieder mal 3 Punkte verspielst, zu sagen, die Stimmung ist jetzt nicht die beste, ist völlig in Ordnung. Und ich hoffe, Kovac muss sich eigentlich bei Maxi Bayer dafür entschuldigen, weil er den Kontext nicht so verstanden hat. Ja, also
ich finde da aber ganz wichtig, Uli, dass man den Kontext zwischen den beiden hat. Den haben wir jetzt nicht, aber ich finde es extrem entscheidend, wie die zwei zueinander stehen. Weil vielleicht haben die auch so eine ganz besondere Beziehung, dass das für Maxi Bayer völlig in Ordnung ist. Weil mir würden ein paar Leute einfallen, da wäre ich richtig sauer, wenn die öffentlich sowas über mich sagen würden. Dann gibt es ein paar andere Leute, Uli Köhler zum Beispiel, wenn der das mal sagen würde, würde ich sagen, ja, hat er recht. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, ja, das ist schon entscheidend. Und trotzdem schafft Niko Kovac mal wieder natürlich so eine öffentliche Wirkung, die irgendwie zumindest mal interpretativ unglücklich ist. Und das finde ich dann ja nicht so ganz.
Ist ja nicht das erste Mal, dass er ihn einfängt, genau, ne, in dieser Saison. Also das ist schon der zweite Vorfall, wo er irgendwie ihm auf der Pressekonferenz nach dem Spiel die Flügel stutzt. Und was soll der denn sagen, der Maxi Bayer, wenn er gefragt wird? Wenn er im Interview nach dem Spiel, ich meine, der dampft noch, so heiß ist er noch von dieser Partie. Dann machst du, er sagt's ja, in der 90. Minute das 3-2 und in der 90. Minute kriegst du noch das 3-3. Also das nächste Mal, wenn ich Maxi Bayer wäre, das nächste Mal würde ich mich dann, wenn sowas passiert, hinstellen und sagen, nee, bevor ich jetzt wieder vom Trainer Ärger bekomme, sage ich, mir geht's super. Und dann bin ich gespannt, was Kovac auf der Pressekonferenz 10 Minuten später sagt oder sagen muss.
Ja, wahrscheinlich fände er es sogar gut. Wahrscheinlich fände er es sogar witzig. Also, weil ich finde, Niko Kovac hat das ja schon auch mit einem Lächeln gesagt. Und nochmal, ich finde die Beziehung zwischen den beiden da entscheidend. Und trotzdem natürlich, ja, so 100%
glücklich. Ich fand es aber trotzdem komisch, weil was das Unglückliche war, fand ich, war schon der Einstieg dieses Satzes. Ich weiß nicht, ob er 21, 22 oder 23 ist. Also das wirkt schon mal ein bisschen seltsam, finde ich, wenn der Spieler für den Trainer scheinbar so ein Halbfremder ist. Ich weiß, was du meinst, Timo, mit dem besonderen Verhältnis, was sie womöglich haben. Aber dadurch, dass es jetzt auch nicht der erste Zwischenfall öffentlicher Art war zwischen den beiden, weiß ich nicht, ob das so glücklich ist. Und ich weiß auch nicht, ob er es mit einem anderen Spieler, mit einem Kobel, mit einem Schlotterbeck, ich sag mal mit größeren Stützen dieser Mannschaft auch so machen würde. Oder ob halt er da sitzt und sagt, ja, Maxi Bayer ist immer noch Maxi Bayer.
Und ich sage euch eins, ich wundere mich, ich glaube, Niko Kovac wohnt irgendwie noch in München, weil auch da jeden Tag eine neue Baustelle. So ist das einfach.
Wenn wir beim Thema Borussia Dortmund sind, um da mal was Positives auch zu sagen, Emre Can, was musste der sich alles anhören? Was wurde der kritisiert? Ich fand teilweise den Umgang schon so in die Richtung, dass es was von öffentlichem Mobbing hatte, von Fans in Social Media und so weiter. Der ist jetzt zurückgekommen, hat auch selber gesagt, es war die schwerste Zeit in meiner Karriere, war jetzt ja auch länger verletzt und tritt dann zum Elfmeter an. Und ich habe das Gefühl, wenn Emre Can zum Elfmeter antritt, ja, dann tuscheln alle schon mal so leicht und alle sind so, oh, irgendwie ist er der Typ, der einen verschießt. Und ich kann das Gefühl sogar nachvollziehen, was aufgrund dieser ganzen öffentlichen Meinung über ihn irgendwo herrscht, weil man irgendwie das Gefühl hat, boah, ist der jetzt der Richtige, der antreten sollte und seine Zahlen 10 von 10 Bundesliga-Elfern verwandelt, auch den jetzt wieder ganz, ganz souverän und da möchte ich mal eine Lanze brechen. Hut ab.
Und es gibt nicht wenige, die sagen, wenn er damals am 34. Spieltag gegen Mainz den Elfer geschossen hätte und nicht Allaire den Ball überlassen hätte, dann wäre der BVB einmal mehr Meister. Und klar, es ist müßig, darüber zu spekulieren, aber du hast die Bilanz gerade vorgelesen. Der scheißt sich nichts vom Punkt.
Und hätte und ich das finde, nach all dieser Zeit, da auch nicht gemacht. Wirklich, finde ich Wahnsinn.
Und ich fand auch immer, und ich habe es, glaube ich, auch oft gesagt, Emre Can, der ist auch für die Fans von Borussia Dortmund irgendwie so der Watschenmann des Jahres. Wenn was schief läuft, ist Emre schuld. Und das ist uns gemein, muss man einfach sagen. Der ist vielleicht in manchen Punkten nicht der feinste Edeltechniker oder sonst auch was, aber Emre ist ein grandioser Fußballspieler, der der Mannschaft sehr, sehr gut tut. Und dann sind wir schon bei Adeyemi. Also, was ist los mit ihm? Ja, also irgendwie war die Geschichte nicht so einfach. Ja, das kleine Überraschungspaket, das er sich da bestellt hat, wusste er anscheinend doch, was drin ist. Bin gespannt, wie es da noch weitergeht. Ich will es gar nicht mehr weiter werden. Es ist auf jeden Fall absolut strange. Und ich fand es schön dann irgendwie in dem Moment, da wusste ich noch nicht, dass da noch ein bisschen was nachkommt in dieser, das neue THL-Paket auf, dass da noch was nachkommt, wie er das Tor geschossen hat. Hat mich irgendwie gefreut für ihn, wie er da reingekommen ist. Aber eins habe ich natürlich schon, ich habe daraus eine Lieblingsszene festgestellt, in einer Erzähl. Lieblingsszene.
Blaulicht an.
Es ist so, Adeyemi kriegt irgendwie einen grandiosen Steilpass und dann rennt Finn Jeltsch hinterher. Hat mich sofort an American Football erinnert, wo dann immer die Linebacker da hinterher rennen und versuchen, den Running Back irgendwie einzuholen. Und dann kam Finn Jeltsch, macht einen grandiosen Hechtsprung mit den Händen, um Adeyemi an der Hüfte von hinten zu erwischen. Also beide mit 30 Stundenkilometern oder mehr unterwegs. Und er verfehlt ihn, Adeyemi macht den Touchdown, beziehungsweise das Tor fällt danach. Also das war für mich die Szene dieses Spiels, sind so diese kleinen Nebeneffekte. Finn Jeltsch, also aus neuen Dettel Sau, ja. Also die Sau wird nicht betont normalerweise. Das ist im schönen Franken, beim ersten FCN ist er groß geworden, großes Talent. Finn Jeltsch, also für die NFL langt es noch nicht ganz, für die Bundesliga war es, glaube ich, ganz okay. Hast dir eine gelbe Karte gespart.
Ja, ich glaube, Uli, wenn man Dennis Under fragen würde, der hätte noch eine andere Szene, die Szene des Spiels war. Der Dreierpacker, über den müssen wir natürlich auch reden, der nach dem Spiel über seine eigene Drehung vor einem seiner Tore gesagt hat, ja, das war schon Weltklasse.
Das war die von Gerd Müller im Übrigen, diese Drehung. Ja. Ja? Also, und dann noch den besten deutschen Innenverteidiger im Moment, Nico Schlotterbeck, das Ding da durch die Beine zu spielen. Das kannst du nicht besser machen. Hintern raus, Drehung durch die Beine, absolut Weltklasse. Da gebe ich, nachdem es ja kein anderer gesagt hat, musste er sich selber loben. Dennis Undorf, den finde ich ja sowieso im Interview sensationell, absolut affengeil. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das erste Tor mindestens genauso hochwertig. Mit dem Rücken zum Tor, ihn über den Schlappen so abtropfen zu lassen, dass er ins Eck geht, boah, das ist nicht so einfach. Also ich könnte es nicht machen. Bei mir wäre ich umgefallen und der Ball am Boden liegen geblieben. Maximal.
Stuttgart sowieso, finde ich, eine absolut geile Mannschaft. Und auch eine, bei der es mich überhaupt nicht gewundert hat, dass sie immer wieder zurückkommen können gegen Borussia Dortmund. Hoeneß war ja auch total heiß auf dieses Spiel, hat schon im Vorfeld gesagt, das ist so ein Spiel, da kannst du dich wirklich mal auf Herz und Nieren selber testen, wo du selbst stehst. Und genau das hat die Mannschaft auch verkörpert. Und Undav, der jetzt 3 Tore macht. Jetzt haben wir Burkhardt, der auch doppelt trifft, Samstagabend im Topspiel. Aus gefühlt 0,5 oder 0,7 Voltemades, die wir da vorne hätten in Deutschland, sind jetzt übers Wochenende irgendwie wieder ein paar mehr geworden. Hat mich sehr gefreut zu sehen, dass man auf diversesten Plätzen deutsche Stürmer im Einsatz gesehen hat, die torhungrig und erfolgreich sind.
Ja, wenn ich mich daran erinnere, also wie man gesagt hat, Julian Nagelsmann, in Deutschland gibt es keinen Mittelstürmer mehr. Und jetzt hat er plötzlich 5, ja. Oder wenn man dann noch unseren alten Freund aus Bremen oder beziehungsweise von West Ham dazu nimmt, sind sogar 6 Stürmer, auf die er zurückgreifen kann. Es wird noch ein schönes Gerangel um die Plätze werden. Also mit Burkhardt und Undav, Kleindienst, Woltemade, Kai Havertz ist auch immer noch verletzt. Also das ist schon
Anton Kade.
Gott, oh Gott. Ja, für den wird's
jetzt kriegt er einen Höhenflug, Uli.
Jetzt ist er. Hey, komm bitte. Das ist ja, da ist ja Lennart Karl bescheiden wie nix gegen diesen Max Zielke, der da bei uns rumturnt. Ja,
also der Glaskugel-Messi.
Ja, Glaskugel, ja. Bitte, man vertraue ihm am Boden.
Ich finde, aus deutscher Sicht war es wirklich ein richtig, richtig guter Spieltag. Lennart Karl haben wir abgefeiert. Johnny Burkhardt haben wir erwähnt, Dennis Undaf abgefeiert, das Comeback von Tim Kleindienst auch noch. Da ist jetzt natürlich die Frage, wie kommt der rein? Hat jetzt mit Fluppe, mit Tabakovic natürlich echt auch einen Gegner vorne bei Gladbach und trotzdem wichtig, dass er wieder da ist. Und Nick Woltemade habt ihr angesprochen. Newcastle hat Manchester City geschlagen. Woltemade mit dem Pre-Assist, wird man, glaube ich, im Eishockey sagen. Aber was ich bei dem so interessant finde, auch in diesem Spiel war es wieder zu sehen, für mich war Nick Woltemade immer der lange spielerische Typ. Also eigentlich ja gar nicht so der klassische Mittelstürmer, hatte nur die Größe wie ein Mittelstürmer, aber hat nicht so gespielt. Und jetzt in der Premier League spielt er wie so ein echter britischer Mittelstürmer teilweise. Der gewinnt da Kopfballduelle, ist robust in den Zweikämpfen, finde ich eine super Ergänzung zu seinem Spiel. Und dementsprechend ist er für mich ganz klar die Eins aktuell, aber richtig gut zu sehen, dass da so viele Jungs herkommen. Und wenn ich gerade bei deutschen Talenten bin und Jungs bin, die gut gespielt haben, Hassan Ouedraogo hat ja auch direkt mal nachgelegt, für Leipzig absolutes Traumtor geschossen. Also aus deutscher Sicht für Julian Nagelsmann, ich glaube, der saß da händereibend auf dem Sofa und dachte sich, geht schon, wir können schon was.
Muss man eigentlich noch eine Schleife drehen zu Adeyemi und der Mystery Box? Ich muss immer lächeln, wenn ich das Wort Mystery Box höre. Ich finde, das ist das neue Holding Six im deutschen Fußball. Die Mystery Box, die jetzt die Bundesliga erobert. Wir wissen es ja selber nicht, was da die Beweggründe, was die Intention dahinter war, ob er jetzt Bescheid wusste oder nicht, was da ungefähr drin sein könnte. Was ich ein bisschen seltsam fand, die Bestrafung war, Kindertraining zu geben. Also das sehe ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, zu sagen, okay.
Du meinst wegen dem Vorbildcharakter?
Nee, ich finde es seltsam, das als Strafe auszusprechen.
Das also, hat ein bisschen was von Kerim Demirbay damals, der sich gegenüber genau Bibiana das. Steinhaus nicht gut verhalten hat und dann ein Frauenspiel pfeifen musste.
Mädchenspiel.
In den Anführungsstrichen, ja. Mädchenspiel, genau. Also,
und das hat er übrigens im Wollmantel gemacht.
Ein herrliches
und
Bild.
Jeans. Ja, also das war schon ziemlich frech von ihm, das fand ich auch. Und ich weiß, also dann sag doch lieber, nein, wir klären das intern und sag nicht, wir haben uns hier eine perfekte Strafe ausgedacht. Der Kerl muss jetzt ein paar Kinder trainieren und dann wird er das schon nicht mehr machen. Also finde ich ein bisschen Quatsch. Und Rudi Völler musste ja jetzt auch noch mal eine extra Schleife zu ihm drehen. Ich weiß nicht, ob er sich wirklich damit nicht ins Ausbuxiert hat.
Es könnte sein, ich glaube, er ist immer noch ein großer Fußballer. Also es kommt jetzt einfach darauf an, was da noch alles rauskommt. Wollen wir jetzt mal keine Vorverurteilung machen. Es scheinen aber noch ein paar andere Dinge da in diesem Paket drin gewesen zu sein. Und wenn er es wirklich gewusst hat, na gut, oder ich weiß ja auch nicht, wie dieser Bestellvorgang ist. Wenn da steht, bestelle dein Waffenmister, deine Waffenmystery-Box oder so, ja, ich keine Ahnung. Oder ist da ein Kaugummi und ein Handy sonst drin, wie in der Mystery-Box drin ist. Ja, das gibt's ja auch. Ist es so eine Mystery-Box? Aber allein schon die Geldstrafe und was er dafür ja von der Staatsanwaltschaft aufgebrummt bekommen hat und auch akzeptiert hat, da bleiben viele Fragezeichen. Ich sage nur einfach, also wird möglicherweise noch was kommen. Man darf für den Fußballer Adeyemi hoffen, dass er es wegsteckt und vielleicht der deutschen Nationalmannschaft helfen kann. Denn der an guten Tagen ist echt fein.
All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. Oh. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true!
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.
Gucken wir noch in Tabellenkeller. St. Pauli, Timo, mit einem Horrorlauf. Das ist jetzt definitiv ein Trend.
8 Niederlagen in Folge. Trotzdem haben sie relativ deutlich gesagt, dass sie mit Alexander Blessin weitermachen wollen. Der hat noch Kredit von der letzten Saison. Ich finde die Entwicklung echt spannend, weil sich die meisten Experten einig waren nach dem Saisonstart von St. Pauli und der Art und Weise, wie sie gespielt haben, dass die vielleicht sogar eine Mannschaft sein könnten, die Richtung Europa gucken kann. Davon sind sie jetzt extrem weit entfernt. Und es gibt irgendwie nichts, was Anlass macht zur Hoffnung. Also dramatische Situation.
Die müssen nicht nach Europa gucken, sondern nach Barmbek. Ja, ob da nicht der nächste Barmbek-Uhlenhorst sie ablösen wird oder was weiß ich auch immer. Also das ist echt der beängstigend schlecht gerade. Und vor allem, ich muss euch korrigieren, 9 Niederlagen sind's nach dem nächsten Wochenende, ja, oder gewinnen die in München?
Ja, sagen wir so, das nächste Spiel ist jetzt auch nicht wirklich hoffnungsstiftend. Aber es gibt, also nehmen wir Köln dazu, auch die sind in einem absolut beschissenen Lauf. Ist St. Pauli,
gut, dass du es sagst, Max.
Vielleicht 9 haben, aber der FC nach diesem Saisonstart, also St. Pauli bei 7 Punkten, die haben sie in den ersten 3 Spieltagen geholt. Danach war nur noch Essig mit dabei. Und beim FC ist es ähnlich. Gehen jetzt nie unter, spielen nie sehr viel schlechter als der Gegner, aber nehmen einfach keine Punkte mit. Und da sieht es bei anderen
Mannschaften dann deutlich besser auf.
Nee, das ist schon nicht so gut. Und am Ende musst du, glaube ich, gucken, da unten wird sich's auf, sind wir uns da einig, Heidenheim konzentrieren. Was machen die Mainzer? Kommen die nochmal?
Mystery Box, würde ich sagen. Ich habe das Spiel Freitagabend geguckt. Hatten sie gute Ansätze, aber
ja, vor allem also Dominic Kohr,
so aus, super mit Ansatz.
Ja. Dominic Kohr, super Ansatz, ja. Also, boah.
Der Flop der Woche.
Mann, der ist einfach, also ich habe mittlerweile das Gefühl, ich, nichts gegen harte Spieler, nichts gegen Gennaro Gattusos dieser Welt, ja, und wie sie alle hießen. Nur, es ist irgendwann auch gut. Und wenn ich dann seine Begründung lese, seine Entschuldigung, ich wollte nur den Ball treffen. Ey, wenn das dein Timing so gepault ist, dass du in der Situation noch glaubst, du kannst den Ball treffen, der eine Meile weg war, dann stimmt irgendwas in der Birne nicht. Also ich glaube ihm das sogar, dass der jetzt, ich glaube ihm eins, dass er die Spieler nicht absichtlich verletzen will. Aber der ist irgendwie zu doof. Du, dann beschwerst du dich noch für die gelbe Karte schon. Da war er schon unzufrieden mit der gelben Karte. Ja, also da muss doch irgendwann mal Klick machen. Es ist ja nicht so, dass Dominic Kohr einer ist, dem das jetzt mal passiert ist. Nein, es ist die 9. rote Karte. Ich bin weit davon entfernt. Also es geht ja, Social Media geht's ja ab, halbes Jahr sperren und was weiß ich. Nein, aber irgendwie schadet er ja auch letztlich seiner Mannschaft. Mainz, die spielen dann, wie viel Gelbsperren hat er jetzt schon hinter sich, was weiß ich, 11 fehlt er schon mal permanent in irgendeiner Form in den Spielen. Jetzt kriegt er sicher eine ordentliche Strafe aufgebrummt als Wiederholungstäter. Ich weiß es nicht.
Rekordspieler, 9 Rote, das hat noch keiner, jetzt ist er alleiniger. Ich glaube, 8 hatte noch Luis Gustavo.
Und Jens Nowotny.
Und Jens Nowotny, okay. Und jetzt ist er da in dieser traurigen Statistik auf Platz 1. Nach dem DFB-Pokal habe ich mit Dennis Undaff gesprochen, der sich auch das ganze Spiel über bei Dennis Aitekin über Dominic Kohr, sagen wir mal, erkundigt hat. wie es denn da aussieht. Er ist auch lange auf einer gelben rumgelaufen, hatte dann noch 2, 3 Fouls, wo du auch sagst, ja, wenn der Schiedsrichter es genau nimmt, hätte er auch sagen können, gelb-rot. Und dann habe ich mit ihm darüber nach dem Spiel gesprochen und sein Zitat war, das ist ja bekannt, dass er Spieler verletzen möchte. So, und jetzt hat Undaff, sagen wir mal, eine schnelle Zunge, ist glaube ich auch in so einer Bewertung vielleicht ein bisschen schmerzfreier als andere Spieler, aber das zeigt ja, er hat in der Bundesliga, auch bei anderen Vereinen, unter anderen Spielern, diesen Ruf. Und ich will ihm da jetzt gar nichts unterstellen, aber er tut auch relativ wenig, um sein Image aufzubessern. Schon gar nicht mit Aktionen wie letztes Wochenende gegen Mörstedt, für den wir, glaube ich, alle froh sind, dass er sich da nichts getan hat, weil das kann schnell anders ausgehen.
Nein, also ich finde es einfach unglaublich, auch sein Auftreten danach, der hat nichts gelernt. Ja, ich komme vom physischen Spiel, ja, mag ja sein, aber das heißt ja nicht, dass du die Gegner kaputt trittst. Ob unabsichtlich oder absichtlich ist übrigens komplett egal beim Fußball. Ja, wenn die Fouls so sind, wie sie sind, dann das gehört sich einfach nicht. Und wenn sogar die Mannschaftskameraden der Bundesliga zu diesem Schluss kommen, dann muss ich auch Mainz da was überlegen. Der hilft ja auch den Mainzern nicht. Also wenn du da immer und du siehst ja schon bei Dennis Aitekin, ich habe manchmal das Gefühl, die Schiedsrichter denken sich, na, ich will den jetzt nicht schon wieder vom Platz stellen. Das ist ja, hat er das jetzt wirklich verdient? Messe ich noch mit dem richtigen Maß, ja? Weil wenn es nach UNDAF geht, muss er jedem Spiel vom Platz fliegen, ja? Also mehr oder weniger. Und vielleicht wäre das sogar die richtige Entscheidung. Ich kann es gar nicht sagen, aber jetzt ist echt eine harte Nummer. Vielleicht hat er jetzt seine letzte Lehrstunde dazu bekommen und wird sich in Zukunft bessern. Und wenn nicht, dann muss man ganz einfach sagen, ich glaube, dann gehört er auch nicht auf den Fußballplatz.
Strafmaß, wir haben jetzt Montagmorgen, ist noch nicht raus, ne? Bin ich sehr gespannt drauf. Also so unter 4 wird er, glaube ich, nicht davon kommen.
Ja, wenn Luis Diaz 3 kriegt für sein Foul in der Champions League mit der Geschichte von Dominic Korn, glaube ich auch.
Darüber können wir noch kurz sprechen. Wie kommt das eigentlich, dass die Bayern davon ausgehen, dass es Einspielsperre gibt und dann 10 Minuten später kommt raus, nee, es sind doch 3?
Ja, ich habe keine Ahnung.
Haben sie nicht in den Briefkasten geguckt?
Wie die UEFA da irgendwie, keine Ahnung, was die UEFA da vorhat und auch wie die Dinge bemessen. 3 finde ich jetzt auch viel, ja, weil es war zwar die Schere von hinten, aber es war nicht so gemeingefährlich, aber trotzdem, es hat gemeingefährlich ausgesehen. Aber dennoch, ich bin gespannt, was da ist. Einspruch, na oft ist es dann ja so, dass auch die UEFA entscheidet, 2 Spiele und auf Bewährung oder irgend sowas. Dann muss man einfach schauen. Der wird auf jeden Fall fehlen, den Bayern. Insgesamt, ja, schauen wir in die Glaskugel, oder? Wie schaut's aus, Männer?
Traut ihr euch noch?
Die Glaskugel.
Ich habe ja das Privileg, dass ich krieg den Punkt, oder? Das haben wir noch nicht amtlich hier festgehalten.
Ja, du kriegst den.
Ist es einer oder sind es mehrere?
Wir flechten dir auch noch einen Kranz, wo drin steht, ein Punkt für Max, ja. Und die goldene Glaskugel wird schon mal vorbereitet natürlich für dich. Aber nur, wenn du sie auch in deinem Wohnzimmer dann hinstellst oder auf natürlich. So ein kleines Türmchen. So eine kleine Vitrine natürlich. Sehr zentral da reintust, ja? Genau, bin ich gespannt.
Ich möchte von meinem Privileg Gebrauch machen, als Gewinner der letzten Woche als Letzter nominieren zu dürfen.
Du, dann fange ich ganz gerne einfach mal an, lieber Max.
Ja.
Und das ist jetzt persönlich langsam. Ich habe mal so geschaut, auf wen könnte ich denn gehen. Ich habe da gesehen, Werder Bremen gegen den ersten FC Köln. Bei den Kölnern läuft es ja nicht so gut. Der Trend ist nicht gut. Das wird Bremen wohl gewinnen. Und da ist ein Spieler, den ich ganz spannend finde, mit Cameron Puertas. Der stand schon ganz schön in der Kritik, aber der kommt gerade gut ins Laufen. Horst Steffen setzt ihn immer besser ein. Und ich habe das Gefühl, der wird dem Geißbock aber mal ordentlich die Hörner langziehen.
Ich bin am Samstag in Bremen, Timo.
Dann kannst du jetzt mal dich auf das Man of the Match Interview einstellen mit Cameron Puertas.
Dann verstecke ich dem mal die Fußballschuhe.
Und ich mache das, wo ich mich auskenne. Manuel Neuer, mein alter Spezi, wird Bayern in Arsenal zum Sieg führen. Mit perfekten
Paraden. Okay, du gehst auf die Champions League. Okay.
Das ist in Ordnung. Ich wollte gerade auch schon protestieren, ja.
Finde ich aber okay. Ich bin auch national unterwegs. Yuito Suzuki. Vom SC Freiburg. Gegen die Bayern getroffen. Ich glaube, es war sein zweites Bundesliga-Tor. Ja, also, wir reden mal nach dem Wochenende.
Gott, oh Gott.
Der wird es machen. Der kommt immer besser in Fahrt. Am Anfang hat er, glaube ich, gar nicht so eine Rolle gespielt, wie die Freiburger gehofft haben. Aber jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was passiert mit ihm.
Also gut, in München am Viktualienmarkt, da gibt es einen Stand, der heißt Exotenmüller. Bei dem könnt ihr in Zukunft einkaufen. Aber ist in Ordnung. Ja.
Sehr gut.
Tschüss. Jungs, dann hoffe ich doch, dass nicht nur uns gefallen hat, sondern auch den Zuhörern, Zuhörerinnen und all die, die gerne Podcast hören. Und wenn ja, dann bitte Bewertungen. Also lieber 5 Sterne als einen würde uns allen gut tun. Und wie heißt das denn so, Timo? Was muss man dazu auch noch machen?
Das sage ich sofort ganz kurz noch. Glückwunsch, Olli Baumann, 500 Spiele in der Bundesliga. Und jetzt schwingt die Glocke.
Bitte, ja, Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung.